So, willkommen zum letzten Vortrag oder zum letzten 12 Vorträgen. Lightning Talks, wir probieren das mal dieses Jahr wieder. Hat irgendjemand schon mal Lightning Talks mitgemacht? In Lightning Talks gesprochen? Macht Spaß. So, leider sind die Linux-Tage auch schon fast vorbei. Oh. Wir haben 18 eingereichte Vorträge bekommen bis gestern Nachmittag um 16 Uhr. Wir haben aber nur Zeit für 12. Das heißt, wir mussten da ziehen. Wir haben da 3 jugendliche Helfer gefragt, dass sie uns 12 Vorträge ziehen. Also seid dem nicht böse, wenn ihr nicht dran gekommen seid. Trotzdem danke an alle, die einen Vortrag eingereicht haben, auch wenn ihr nicht dran gekommen seid. Und natürlich danke an alle, die dran sind, weil ihr seid jetzt dran. Das ist euer Vortrag. Das macht nicht weiter. So, paar Regeln. Wir haben 12 Vorträge, klar. Jeder Vortragende hat 5 Minuten. Wir haben eine Sanduhr mit 5 Minuten. Und wenn die rum ist, die durchgelaufen ist, dann fangt er bitte leise an zu klatschen. Können wir das mal üben? Das ist noch zu laut. Leise. Und nach 10 Sekunden noch nicht fertig ist, dann könnt ihr richtig anfangen zu klatschen. Und ist vorbei. Ich habe schon alle Unterschriften, sehr vorbildlich. Und damit kommen wir zum ersten Vortrag. Andreas Schmidt ist dran, genau. Ich habe gehört, Rohhammer hat nichts mit Torshammer zu tun. Was es genau ist, werden wir gleich erfahren. Sehr schön. Wo war das? View Slideshow. So, du das, du das.
Perfekt. Ja, hört ihr mich heute? Das machen wir. Ja. ja. Ist jetzt nur nicht meine. Ja, das passt. Jetzt ist die Frage, geht das? Switchen möchte er jedenfalls nicht. Ah, cool. Auch gut. Ich kann auch einfach drücken. Ich drücke. Okay. Ihr hört mich alle? Wunderbar. Genau. Ich fange an. Mein Name ist Andreas Schmidt. Ich bin von der Hochschule in Hof. Mache da gerade meinen Bachelor und bin da in der Gruppe für IT-Security. Wir befassen uns ganz viel mit Rohhammer und was es ist, sage ich euch mal kurz, ist eine Side-Channel-Attacke auf DRAM. Also man kann quasi Bits flippen, indem man einfach nur liest. Ist eine ganz interessante Geschichte. Genau, die erste Studie dazu, die hieß auch Flipping Bits in Memory Without Accessing Them, also indem ich benachbarte Speicherbereiche lese. Das kann man hier vielleicht sehen. Also so grundsätzlich, ein DRAM ist einfach so aufgebaut. Ne? Da gibt es Rows. Wenn ihr eine Row liest, dann bekommt ihr die Daten daraus. Und ganz witzig ist dabei, wenn man das ganz oft macht und schnell hintereinander, dann liest man natürlich zum einen seine Daten, schön und gut. Aber in anderen Bereichen außenrum drehen sich plötzlich einfach Bits. Das sind aber teilweise einfach irgendwelche Speicherstellen, die überhaupt nichts mit eurem Programm zu tun haben. Die dürft ihr eigentlich gar nicht lesen. Es passiert aber trotzdem. Dass es nicht cool ist, ich glaube, das kann man sich vorstellen. Da passieren dann ganz witzige Dinge, wie zum Beispiel Sandbox-Escapes oder Privilege-Escalation. Oder ihr könnt mit JavaScript Bits aus anderen Programmen drehen, was auch nicht cool ist. In DDR5 mittlerweile auch. Also es ist immer noch relevant. Das ist jetzt schon 11 Jahre alt, das Ganze. Ihr könnt über Netzwerkpakete Bits flippen. Das ist alles sehr wild. Und jetzt kann man sich fragen, wie findet man denn eigentlich solche Exploits? Das macht man einfach in Studien. Und jetzt kann man sich überlegen, wie haben die Leute das denn gemacht? Auf wie vielen Systemen ist denn das tatsächlich so ein Ding? Meistens eins. Also vielleicht mal 3, 5. Die ganz da hinten, das sind tatsächlich mal 100 Samples, die man da genommen hat von verschiedenen Systemen. Das war die erste Studie von vor 11 Jahren. Seitdem hat das niemand mehr in dem Stil gemacht. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, also es ist tatsächlich ein Problem für die Reliability. Wenn sowas passiert, weiß man nicht mehr, wie sich sein Programm verhält. Es gibt auch, wie gesagt, bestätigte Exploits. Viele, gibt es viele Paper zu. Mache ich auch gerade meine Bachelorarbeit eben zu. Und ist es tatsächlich so ein Ding in der echten Welt? Ja, pff, keine Ahnung. Ist tatsächlich so. Ist akademisch aktuell dieses Problem. Wir glauben aber, dass es das eben nicht ist und dafür brauchen wir jetzt eure Hilfe. Wir haben das Projekt FlippyRAM gestartet. Das ist eine Website, könnt ihr auch gleich mal drauf gehen, wenn ihr Bock habt. Und das Ziel davon ist quasi rauszufinden, wie echt dieses Problem wirklich ist. Also es ist schön und gut, wenn man das in Studien belegen kann, dass es funktioniert. Aber die Frage ist, in der echten Welt passiert es dann da auch. Dazu habe ich tatsächlich, also das klingt jetzt blöd, ich habe USB-Sticks dabei. Ich habe 100 USB-Sticks dabei, die sind bootable, könnt ihr einfach anstecken und profit. Es kommt in dem Kontext ein bisschen blöd. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht merkwürdig klingt. Dementsprechend, ihr könnt die auch einfach runterladen von unserer Website. Dann könnt ihr euch einen eigenen USB-Stick bauen, aber dann bekommt ihr halt keinen von uns. Genau, es gibt auch Docker-Images für Leute, die ihre Maschinen nicht runterfahren können. Das sollte rein theoretisch funktionieren, obwohl ISO wäre für uns besser, weil dann haben wir ein System, wo wir sicher sind, wie es gebaut ist. Aber grundsätzlich, ihr könnt auch den Source-Code anschauen, alles Open Source, alles gut. Genau, ihr bekommt auch ein paar Perks. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da einfach nur so sagen, danke, tschüss. Ihr kommt auf jeden Fall in die Acknowledgements unserer Studie, wenn ihr das möchtet. Also dann werdet ihr da einfach mit aufgelistet, dass ihr geholfen habt. Für Leute, die mindestens 10 Systeme testen, da haben wir auch T-Shirts. Da sind gerade noch 2 übrig, weil tatsächlich schon viele Leute mitgemacht haben. Ihr könnt den USB-Stick behalten. Das ist ein richtig gutes Perk. Die sehen gut aus. Genau. Es gibt auch Giftcards. Da könnt ihr einfach mal auf der Website lesen, wie das Ganze funktioniert. Und das Wichtigste ist, ihr lernt dadurch, ob eure Systeme tatsächlich auch ein Problem haben. Also ob Rowhammer tatsächlich bei euch auch ein Ding ist. Und das macht ihr auch, also ohne dass ihr bei uns mitmacht. Wenn ihr uns eure Daten nicht hochladet, fein, ist zwar schade für uns, aber grundsätzlich, ihr habt dann trotzdem die Sicherheit, ist es bei euch ein Ding oder nicht. Jetzt sind wir auch schon durch. Ich glaube, die Uhr, die hat sogar noch ein bisschen Zeit, aber well. Um das nochmal abzuschließen, Rowhammer ist bei Akademikern, sage ich mal, immer noch ein Ding. Und zwar kann man auch noch viel zu forschen. Da kommt immer wieder was Neues raus, was man eben noch nicht gesehen hat. Aber wir wissen halt immer noch nicht, nach 10 Jahren, nach 11 Jahren immer noch nicht, ob das tatsächlich in der echten Welt auch ein Problem ist, was auch Unternehmen oder sowas zum Beispiel einschränken könnte. Und genau dafür brauchen wir euch. Also wir brauchen einfach Daten zu Systemen, die wir einfach vorher noch nicht gesehen haben, damit wir wissen, wie schlimm das Problem wirklich ist. Dementsprechend kommt gerne bei mir vorbei, holt euch einen USB-Stick und genau, könnt auch einfach auf meine Socials gehen.
Das klappt ja super mit euch. Dankeschön.
Exakt. Auf den Punkt genau.
Genau. Bei wem im Security-Training kommt so ein Slide vor, dass man keine USB-Sticks in seinen Rechner einstecken soll? Also zumindest bei mir, bei uns. Das sind wie viele Exploits und wie viele Netzwerke, die da rumliegen?
Müsste ich erst nachfragen.
Sorry. So, wen haben wir als nächstes? Wieland Breitfeld. Und als nächstes Andreas Rogge. So, das bist aber du jetzt, ja? Das bist du, das ist sehr schön. Wenn ich jetzt Fullscreen sage, kann der das dann? Ah, das funktioniert jetzt. Das schenke ich dir schon mal, das ist dein Mikrofon.
Okay, läuft. Super. Hi, ich erzähle euch was über Feintune Collect, Feinabstimmungsdaten für LLMs händisch sammeln, kuratieren und exportieren. So, ganz kurz, warum machen wir überhaupt Feinabstimmungen? OpenAI hat eine tolle Seite, aber ich kann es in einem Satz zusammenfassen, was da so gelb markiert ist. Immer wenn es einfacher ist, einem LLM irgendwie Beispiele zu nennen, aber so viele, dass sie nicht in einen Prompt reinpassen, dann können wir Feintuning machen. So, normalerweise, ich mach das hier. Geht das? Ich hoffe, es geht. Normalerweise ist das so, man hat irgendwie irgendwelche Daten in der Datenbank, die schon im strukturierten Format vorliegen. Dann schreibt man sich irgendein Skript, was diese Daten dann konvertiert in dieses tolle Feintuning-Format, was dann zum Beispiel OpenAI haben will. Ich habe das Problem, ich habe meine Ideen und Daten im Kopf und ich habe 1000 Bilder auf meinem Handy und die sollen jetzt auch so eine Feintuning-Datei werden. Das heißt, ich brauche irgendwie ein Programm, wo ich das alles reinschmeißen, kuratieren, speichern und dann exportieren kann. Dann habe ich mal auf Reddit gefragt und ich habe mir halt so gedacht, so, es kann doch nicht sein, dass es das nicht gibt. Ich würde es ja selbst machen, aber das gibt es natürlich. Stellt sich heraus, ich muss das selbst machen. Also war die Frage, worin schreibe ich jetzt dieses Programm? Die Anforderungen waren, ich muss die Programmiersprache können. Ich muss in der Programmiersprache Desktop-Applikationen entwickeln können, ohne neue Bibliotheken oder irgendwas anderes lernen oder importieren zu müssen. Ich will das Ganze mindestens zu Windows, Linux und Web exportieren können und ich möchte das Ergebnis quelloffen machen können. Ich bin gekommen auf Godot. Ich kann die Programmiersprache. Der Godot-Editor ist eine Desktop-Applikation, die in Godot geschrieben wurde. Godot kann zu Windows, Linux, Web und noch mehr exportieren und ich kann den Code dann auch quelloffen machen. So, was machen wir jetzt mit dem Programm, was ich da geschrieben habe? Also, wir haben hier eine tolle Liste von Unterhaltungen und auf der anderen Seite haben wir eine Unterhaltung, die aus beispielhaften Nachrichten zwischen dem System, dem Nutzer und dem Assistenten besteht, die wir sozusagen dem LLM beibringen wollen. Wir können aber noch weitergehen. Wir können Funktionen definieren, die das LLM dann sozusagen aufrufen kann. Außerdem, es gibt das kleine Comfort auf Live-Feature. Es gibt die Möglichkeit, den Output eines Kommandos als das Ergebnis zu definieren. Das geht da in den Einstellungen und dann kann man zum Beispiel halt solche Späße machen, zu sagen, okay, der Nutzer hat jetzt irgendwas gesagt und was dann der Assistent idealerweise tut, ist eine Funktion benutzen. Dann sieht der Assistent auch gleich das Ergebnis. Wie gesagt, entweder habt ihr das geschrieben oder ihr drückt auf den Knopf. Und könnt das als Nachricht benutzen. Natürlich gehen auch Bilder als Nachrichten, jetzt hier als Beispiel. Man hat jetzt dem LLM gesagt, es soll von oben nach unten die Nummern und Namen der verschiedenen Verkehrszeichen auf diesem Bild ausgeben. Das können wir machen. Und dann können wir auch noch JSON-Schema definieren in den Einstellungen und dann so einen tollen Browser öffnen, um so ein Bearbeitungsding zu bekommen. Das ist also eingebaut, das öffnet sich im Browser, aber der Editor ist auch mit im Repo drin. Dann gibt es noch eine Reihe von Comfort-of-Life-Features, wie zum Beispiel globale Systemnachrichten, unterschiedliche Exportoptionen. Wir können vorkalkulieren, was das Ganze uns Training und Inferenz kosten würde. Wir können die KI scheitern lassen, das richtig von Anfang an zu machen. Und wir exportieren keine Konversationen, die sowieso fehlerhaft sind. Und dann exportieren wir das Ganze. Gerade kann das Programm nur OpenAI, aber es ist ja quelloffen. Das heißt, ich kann gerne neue hinzufügen. Lassen von euch. Da ist das Repo. Nein, Spaß, ich helfe euch natürlich ein bisschen. Also können wir gerne machen, wenn da jemand Interesse hat. Und jetzt noch zum Abschluss. Was? Das sind keine 5 Minuten. Egal, ich bin fast fertig. Echte Anwendungsfälle. 3, damit ihr nicht denkt, ich mache hier nur den Unsinn, den ihr auf den Beispielfolien gesehen habt. Also 3 Projekte, die ich gerade wirklich mit diesem Programm, was ich geschrieben habe, verwirkliche. Ich habe Bilder von Wegweisern und extrahiere daraus Routeninformationen für OSM. Ich habe ein Transkript von Sprachnachrichten mit inkohärent zusammengewürfelten Veranstaltungsinfos. Daraus mache ich Moderation für das Uniradio, bei dem ich bin. Und wir haben für ein Projekt mit dem Geschichtsverein Chemnitz Fotos von Briefumschlägen des letzten Jahrhunderts und daraus extrahieren wir historische Infos zu Briefverarbeitungszentren. Ja, das alles, was ich halt mit dem Programm mache, wo ich ein LLM fein trainiere. Wenn ihr Lust habt, euch entweder meinen Spaghetti-Code anzusehen oder mich zu kontaktieren und dann später noch mit mir darüber zu reden, hier ist alles. Das ging schneller, als ich dachte, aber ich bin fertig. Ich danke euch.
Das war ja rasend schnell. Dankeschön. Wer in der Firma war schon mal von einem Ransomware-Attack betroffen? Oh, 2, 3. Gleich hören wir, was das ist und wie man das umgehen kann. Wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus. Der Andreas Rogge. Und als nächster ist Uwe Berger dran. Ich kann einfach mal die Slides hier rüberschieben. So, dass wir das auch mal sehen können. Genau. Die drei. Fullscreen. So. Es geht irgendwie, keine Ahnung. Dein Mikrofon, Moment.
Ein Mikro, auch der Wahnsinn.
Zeit läuft.
Ja, hallo, ich erzähl was, warum Backup nicht vor Ransomware schützt. Eigentlich ist das ganz einfach, weil Backup immer nur nachher hilft und nicht vorher. Aber es gibt vielleicht ein paar Dinge, die man fürs Nachher berücksichtigen möchte. Wer bin ich? Mein Name ist Andreas Rogge. Ich entwickle hauptberuflich Bareos weiter, habe irgendwie ganz viel Linux und Netzwerkskonsole gemacht und mache seit 1995 Linux und lerne immer noch irgendwas Neues. Das will nicht. Ja, also ich will euch nicht damit langweilen, was Ransomware ist. Ich glaube, das Problem ist hinreichend bekannt. Eins der Hauptprobleme ist, wenn ich von einer Ransomware-Attacke betroffen bin, ist wahrscheinlich meine Systemsicherung kompromittiert. Das heißt, die möchte ich vielleicht nicht zurücksichern. Das heißt, ich muss Systeme neu aufbauen und ich muss den Datenbestand zurücksichern, möglichst aktuell. Um einen aktuellen Datenstand zurückzusichern, brauche ich eine hinreichend aktuelle und vor allen Dingen wiederherstellbare Datensicherung. Was dabei alles schiefgehen kann, ist ja gestern schon hinreichend beleuchtet worden. Aber im speziellen Fall von Ransomware gibt es da noch ein paar Spezialherausforderungen. Sehr beliebt ist, Sicherungen wurden gelöscht. Wenn ihr von eurem Client aus, der ist ja jetzt seit einem halben Jahr kompromittiert wegen Ransomware, euch kennwortlos auf eurem Backup-Server einloggen könnt und da Backups löschen könnt, dann kann die Ransomware das auch. Wenn ihr die da überschreiben könnt, kann die Ransomware das auch. Möglicherweise tut die Ransomware das. Vielleicht wurden eure Backups gar nicht erst gemacht, aber ihr habt doch Reporting. Ja, vielleicht hat die Ransomware euren Backup-Agenten ausgetauscht. Vielleicht wurden da auch richtige Daten gesichert. Die kann man aber einfach nicht mehr wiederherstellen, weil die sind auch verschlüsselt weggesichert worden. Und jetzt habt ihr euer Restore getestet. Schön. Da kann der kompromittierte Client die ja auch wieder entschlüsseln. Sieht alles gut aus. Möglicherweise enthalten eure Sicherungen aber auch einfach nur Unsinn, weil einfach nur Zufallsdaten gesichert worden sind. Oder wenn ihr ganz viel Pech gehabt habt, ist nicht nur eure Produktion weg, sondern der Backup-Server ist direkt mitgeransomt worden. Herzlichen Glückwunsch. Was tun? Auf die nächste Folie schalten. Also habe ich ein paar einfache Hausaufgaben mitgebracht. Wenn euer Backup-Server keine Multifaktor-Authentifizierung benötigt und ihr einfach so von eurem Laptop euch darauf einloggen könnt und Daten löschen oder überschreiben, vielleicht möchtet ihr Multifaktor-Authentifizierung oder zumindest irgendeine Form von Eingriff, um so einen Lösch- oder Überschreibvorgang vorzunehmen. Definitiv sollte keiner, der nicht Admin auf dem Server ist, irgendwie ein Backup löschen können. Wenn ein Benutzer sein eigenes Backup löschen kann, schlecht. Die Backup-Medien sollten nach Möglichkeit, nachdem man ein Backup gemacht hat, unveränderbar gemacht werden. Da kann man jetzt total tolle Lösungen machen, so Tapes mit Worm und Schreibschutzschiebern und weiß Gott was. Aber ich sag mal, eine externe Festplatte, abgesteckt im Schrank, ist auch ziemlich unveränderbar. Wenn man Restores testet, ist das total gut, total wichtig. Bitte, bitte macht eure Restore-Tests auf saubere Systeme, neu aufgesetzt, die hoffentlich dann nicht kompromittiert sind oder sagen wir mit geringerer Wahrscheinlichkeit kompromittiert sind. Und wenn ihr den Intervall von eurem Restore-Test nicht deutlich kleiner macht als eure Backup-Vorhaltezeiten, habt ihr möglicherweise getestet, festgestellt, oh, das ist ein gutes Backup. Aber die Retention hat das gute Backup weggeworfen und jetzt habt ihr nur noch schlechte. Das waren keine 5 Minuten.
Wer hat Backup von seinen Systemen? Wer hat mehr als ein Backup? Ja, die Hände gehen runter. Wer hat ein Offsite-Backup? Was ist mit dem Rest von euch? Dankeschön. So. Uwe Berger ist dran als nächster.
Ich kann ja schon mal die Zeit nutzen.
Geht's dran? Nein, kannst du nicht. irgendjemand von euch eine Zuckertüte bekommen bei der Einschulung?
Ja, die Frage hätte ich jetzt auch gestellt. Dann wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Dann lässt sich dich nicht stellen, weil die Zeit läuft nämlich noch nicht.
Okay. Ich fange schon mal ein bisschen an. Normalerweise brauche ich für meine Vita 10 Minuten. Bei meinen Vorträgen können wir heute nicht machen. Warum geht das jetzt schon weiter? Hey. Es steht aber jetzt noch ein zweiter Name drauf. Eigentlich sollte das ein Vortrag werden, den ich als regulären Vortrag halten wollte heute mit dem Ingo. Ingo ist nämlich der Namensgeber dieses Vortrags. Vielleicht hört er aus der Ferne zu, wenn er streamt. Dessen Sohn sollte eingeschult werden. Und dann gab es dann auf Ingos Couch, also die eine Couch ist Ingos Couch, genau diesen Wortwechsel. Seine Frau meinte, der Sohnemann hat jetzt gesagt, was er für eine Schultüte haben will. Die soll gelb sein, es ist großer Aufwand, bla bla bla. Und Ingo ist Nerd. Hat er also gesagt, cool, ja, Sonne machen wir, aber die muss natürlich animiert sein. So, mit genau dieser Idee ist er dann zu unserem Stammtisch gekommen. Also ich komme von der BraLog, also Brandenburger Linux User Group in der Stadt Brandenburg, die nicht die Hauptstadt ist von dem Land Brandenburg, weil es Potsdam ist. Und hat diese Idee vorgetragen. Erst kam er mit so einem runden Display, ich weiß nicht, ob er das schon mal gesehen hat, und hat gesagt, naja, ein Smiley, der ein bisschen leuchtet, das wäre schon mal ganz cool. Dann haben wir 2 Stunden lang ein Konzept erstellt. Dort ist der Bierdeckel, der virtuelle, auf der rechten Seite. Und sind dann auf eine Lösung gekommen, die diese 4 Anforderungen erfüllen sollte. Also, wir brauchen einen animierten LED-Streifen, der die Sonnenstrahlen darstellen soll. Das Ding sollte ferngesteuert werden. Das war der größte Diskussionspunkt, komme ich auch gleich nochmal drauf. Autonome Stromversorgung für ein paar Tage oder Stunden. Da war sich Ingo nicht ganz so sicher, ob er die Schultüte vorher nochmal einen Tag oder 2 Tage vorher abgeben muss oder ob er sie am frühen Morgen abgeben muss. Und deswegen haben wir gesagt, naja, okay, wir legen das ganze Zeug so aus, dass es ein paar Tage dauert, ehe die Powerbank weg ist. Ja, und es müssen ja logischerweise auch noch die Süßigkeiten reinpassen. Also alles in Schultüte plus Süßigkeiten. Keine Ahnung, was noch in der Schultüte drin ist. Könnt ihr euch an eure Schulzeit noch erinnern. Ja, Handy. Ja, da kamen dann so eine Ideen wie, ja, ESP. Ja, wer WLAN kennt, der nimmt Kabel. Dann Infrarot, also Fernsteuerung. Vom Fernseher oder was weiß ich. Ja, wer gewährleistet denn, dass das Kind die Schultüte so hinhält, dass der Empfänger, ja, dann noch ein paar ganz wilde Ideen und dann haben wir gesagt, okay, mach mal Handy. Ich wollte auch mal ein bisschen was Neues zum Basteln haben, hatte ich nämlich auch noch vorher noch nie gemacht. Und deswegen kam man auf Handys. Handys übrigens auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ingo hat dann nämlich in seiner Kramkiste nachgeguckt, welches Handy noch einen Pin hat, wo, wenn man anruft, ein Signal rauskriegt. Also so altes Nokia hat er dann angeschleppt und so ein Blödsinn. Da hier sagt er, stopp mal, es gibt auch so eine GSM-Module, G2G-fähig, SIM-Karte rein. Das ist das, was da links oben ist. Da haben wir im Prinzip so einen SIM 800L benutzt. Wer kennt AT-Befehle noch? Das Ding programmiert man mit AT-Befehlen, also so wie früher so und voll cool. Im Prinzip wird dann dieses Modul eigentlich von diesem Mikrocontroller dort oben auf der rechten Seite gesteuert. Das Ding geht in Sleep Mode, wird dann aufgeweckt, wenn das GSE-Modem angerufen wird, wird ein Interrupt ausgelöst, die Animation geht los und alles drum und dran und dann freut sich das Kind. Als LED-Streifen haben wir diese üblichen Neopixel genommen und größte Herausforderung war übrigens die Stromversorgung gewesen. Dieses scheiß Modem macht Burst-Signale, schickt es in die Welt und dann verbraucht das Ding 2 Ampere. So, deswegen gibt's auch diesen fetten Elko und dieses komische Netzteil. Also das war für mich eigentlich die größte Herausforderung, das Ding so hinzubekommen, dass es auch dieses Burst-Signal vernünftig verarbeiten kann. Genau, also das sind so die 4 Komponenten. Hier sieht man das auf dem Breadboard. Logischerweise haben wir auch das Ding dann auch vernünftig gebaut. Da sieht man dann die Platine, die dann tatsächlich in der Schultüte landete. Ich muss mich beeilen. Es war auch eine Herausforderung, eine vernünftige Powerbank zu finden. Also die modernen Powerbänke, der 2 Ampere Impuls ist ja nur 0,5 Sekunden oder irgendwas. Wenn da bloß noch ein bisschen Strom zieht, dann schaltet ja so eine blöde Powerbank ab. Aber wir haben eine gefunden, Intenso, ganz cool. Ja, und das ist so ungefähr der Effekt. So sah es dann mal aus.
So, ihr habt jetzt alle ein Projekt für die nächste Einschulung, oder? Mindestens 96 LEDs und mindestens behändig steuerbar. Das ist weg. Jetzt ist Peter Gietz dran, als nächstes dann Michael, I don't know. Wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus. So, wer hat seine wichtigen Accounts alle mit Multifactor, Two-Factor Authentication verschlüsselt? Wen nervt das? Gut. Was ist dein Mikrofon?
Ich wollte euch über einen neuen Fork informieren, Freedom of Forking. Add your MFA, digitale Souveränität. Funktioniert das? Ja, es funktioniert. Sehr schön. Also, am Anfang war LinOTP. Das wurde dann geforkt von dem Hauptentwickler von LinOTP und hat eine Firma gegründet, NetNights. Und das Produkt hieß dann Privacy Idea, was sich dann auch wesentlich schneller weiterentwickelt hat als LinOTP. Hat einen ganz bestimmten Kundenkreis im Blick. Hochschulen brauchen immer mehr MFA, Ransomware hat es auch bei einigen Hochschulen in den letzten Jahren gegeben. Und die verzweifelte Antwort, wie man sowas in Zukunft verhindern kann, ist eben MFA. Es ist vielleicht auch nur ein Teil der Antwort, aber immerhin, MFA macht die Sache sicherer. Die haben aber letztendlich auch eigene Bedürfnisse, was MFA angeht. Sie sind hochschulaffin, aber was Enrollments angeht, die müssen unterscheiden zwischen Mitarbeitenden und Studierenden. Und vor allen Dingen haben sie Statistikanforderungen. Die haben versucht, diese Features in Privacy Idea reinzukriegen. Das hat irgendwie nicht geklappt, obwohl da also sehr viel Geld auch im Spiel war. Und dann haben sie sich gedacht, jetzt machen wir uns gemeinsam und machen einen Fork, damit man eigene Integrationsszenarien implementieren kann, eben mit den Anforderungen der Hochschulen im Blick. Es hat sich da jetzt schon eine breite Entwicklerbasis entwickelt, mit langfristigem Commitment. Also einige der beteiligten Hochschulen haben auch gesagt, ja, da gibt es ganze Stellen für, die sich darum dann kümmern sollen. Jetzt ist man frei, eigene Features zu entwickeln. Es gibt einen engen Austausch mit dem Shibboleth-Konsortium. Shibboleth ist ein Identity-Provider, der auch bei Hochschulen sehr gerne genutzt wird. Und da gibt es jetzt auch ein sehr schönes Plugin. Das hat früher Privacy Idea unterstützt. Jetzt unterstützt es eben zusätzlich auch Add Your MFA, da es ein Fork ist, ist im Augenblick noch nicht sehr viel Unterschied. Insofern ist eine Migration von Privacy Idea nach Add Your MFA im Augenblick auch noch sehr reibungslos machbar. Der Status, Open Source natürlich, da ist die URL des Projekts und des GitHubs. Es wurde Privacy Idea 3.9.2. Also die sind jetzt auch schon auseinander, Privacy Idea ist jetzt bei 3, 10 irgendwas. Da sind wenigstens Teile von Privacy Idea geforkt worden. Bei bestimmten Teilen müssen wir uns noch überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Es wurde aber auch schon weiterentwickelt, Passkeys wurde jetzt implementiert in Add Your MFA. NetNights hat in Privacy Idea jetzt auch Passkeys, aber das ist jetzt wirklich schon eine getrennte Entwicklung. Es gibt Verbesserungen an der API, auch dieses Statistik-Feature ist eingebaut. Die Bibliotheken sind aktualisiert und auch Erweiterung SMS-Token mit Benachrichtigungen per User. Und es wird auch an einer eigenen EduMFA-Authenticator-App gearbeitet. Oh, ich habe ja noch viel Zeit. Es ist eine sehr aktive Entwickler-Community. Der Anspruch ist, wenn Bugs gemeldet werden innerhalb von 24 Stunden, aber das ist jetzt ein Soft-SLA, also da ist noch keine Garantie dahinter, aber das ist der Anspruch. Es gibt eine aktive Mailingliste, neue Features werden geplant und es gibt eben auch kommerziellen Support. Viele wollen ein Open-Source-Produkt nur dann nehmen, wenn sie jemanden schuldig sprechen können. Und dazu gibt es eben Firmen wie DASI International, die eben Open-Source-Software professionell supportet mit Second-Level-Helpdesk, EduMFA as a Service und so weiter. Es gibt weitere Firmen, die planen, EduMFA ebenfalls zu supporten. Und es ist ein User-Konsortium geplant, über das man dann auch mit harten SLAs Third-Level-Support bekommen kann. Ja, wir haben das, das ist eben API-basiert, Privacy Idea, EduMFA. Wir haben das jetzt in unser Produkt mit eingebaut. Wir können also jetzt über unser Self-Service die Tokenverwaltung machen und über unseren Identity-Provider dann eben jede Authentifizierung auch mit Privacy Idea zu machen. Ja, und damit bin ich auch fertig und Dankeschön.
Dankeschön. Wieso schickt ihr noch Tokens per SMS?
Ja, das sollte eine Hochschule haben.
Die haben es noch nicht gelernt, oder? Okay. Okay, Stefan ist dann der Nächste. So, next talk will be in English. Wer isst gerne Honig? Wer mag den Honigtopf? Who likes the honey pot? Okay, stage is yours.
Okay, thank you. Hi, everybody. I'm sorry for speaking English. I don't know any German, so it would be hard for me to speak in German. I'm here from Project Turis. We actually have a booth down there where we were talking about our open source routers, but we actually never intended to make open source routers. We actually made them by accident. Original plan was to do some security research, and we wanted to collect some data from people and found out if attackers are targeting even normal home users, not just the servers that you are advertising everywhere. So our goal was to figure out whether attackers are attacking just normal people with public IP address. And to make that happen, we needed to convince those people to let us in and let us spy on them. So we created nice hardware devices that actually had some Wi-Fis and some more ports. And yeah, when we were doing devices, we make them open source, gave people root accounts and stuff like that, like every reasonable company would do. And then we started collecting data about attacks on the people. Basically, they had to agree up front. That's why they got their device. And yeah, we started spying on the attackers that were trying to attack those guys. Then it kind of got successful, and we started making router and made this whole part optional. So if you buy the router, you don't have to let us spy on you. But I will talk about the data, what we got, and how it works. Basically, we have routers and people that are participating in the program. With few clicks, they can enable some kind of honeypots. There are minimal honeypots because we want to keep it simple and easy and make sure that attackers don't run out of the honeypot. And we are simulating several protocols, currently FTP, HTTP, SMTP, and Telnet. And we are also collecting firewall logs from the outside. Then we are analyzing those data, and since we are analyzing it, we are also sending back the feedback and list of attackers that are that we found, and we are modifying IP sets in the firewall setting of the router. So what I'm wanting to talk about is if people, if ordinary people are attacked as well. So that's what we found. Those are statistics for, from the last year, from the people that are sharing data with us. We have on average 22 million of incidents every day getting reported. And yeah, it's something like 15,000 incidents per minute. We have several thousands of devices but reporting. But it's still reasonable assumption that people are being attacked even if they don't run any normal services. We are making it a little bit interesting by exposing the ports, but yeah, people are not advertising their routers. They are not foundable on Google and stuff like that. And by far the most popular service is SMTP. Yeah, attackers want to send emails, but other protocols are not so far behind. Actually, we found a loophole how you can protect yourself from the attackers. Have you heard about IPv6? Attackers haven't. From our statistics, basically, from the beginning of the year when we redeployed IPv6 versions of the honeypots, we got more than 1.5 million of attacks, and only 1,000 of them was from IPv6. Actually, 1.6 million of attackers, so IP addresses that we collected. And there was 1,000 unique /64 prefixes. So 0.6 per mil attacks came from IPv6. So if you want to be secure, use IPv6. And actually, Czech government knows about it, so they proclaim that they will stop supporting IPv4 in 2032. If you want to know more, we have data available online on this dashboard. You can download the snapshots of our dynamic firewall, and you can browse other statistics. Thank you.
I have one question. Why is Telnet still heavily used?
Cisco?
Oh, you got a point. Okay, next one is Stefan. We heard about PHP groupware before. You did. Ah, wir können Deutsch reden. Wer hat über PHP Groupware mal irgendwas gehört?
Lange her.
Ja. So, bitteschön.
Ja, bin erstaunt, dass um 17 Uhr noch so viele Leute hier sind. Klasse. Ja, normalerweise erzähle ich 5 Stunden, jetzt machen wir das in 5 Minuten, deswegen reise ich ab viele Sachen nur an, aber ich will euch da ein bisschen auf den Geschmack bringen. Wir reden hier über Groupware. E-Mail, Kalender, Kontakte, so Aufgabenverwaltung. Eingebaut dann Videokonferenz über Jitsi, BBB, File-Sharing, Dateimanager ist auch drin, ist heute Standard. Chat, Rocket Chat integriert, Collabora Online. Auf der Folie gibt es noch ein Rechnungsmodul, das gehört eigentlich nicht dahin, aber weil da war kein Platz. So, und eingebaut haben wir noch ein bisschen Remote Desktop mit Guacamole, so ein Kanban-Board. VideoTeach ist so eine Video-Lernplattform, CTI. Ressourcenverwaltung, Ticketsystem haben wir eingebaut, reicht für die meisten Sachen. Projektmanager, Zeiterfassung. Also, ich sag mal, angefangen von der Standard-Groupware bis hin zu, ich sag mal, weiteren Dingen, die man sonst als separate Systeme hat, haben wir da integriert oder eben selbst geschrieben. Kurz zur Historie, war gerade schon angerissen. E-Groupware ist seinerzeit entstanden aus einem Fork von PHP Groupware. Das war 2001. Hat also somit jetzt auch schon als E-Groupware eine ziemlich lange Historie. Der erste Commit ist vom Ralf Becker gemacht worden. Der war damals in dem Projekt und der ist heute immer noch Core-Entwickler. Das Ganze lief dann viele Jahre als freies OSS-Projekt, wo viele Leute daran beteiligt waren. Irgendwann 2009 gab es eine Firma, die hat Entwickler unter seine Fittiche genommen, inklusive Ralf Becker, und haben das mit Unternehmensunterstützung dann weiterentwickelt. 2016 ist das Ganze übergegangen in eine GmbH, wieder mit dem Ralf und der Birgit zusammen. 2017 bin ich dazu gekommen als Community Manager, das heißt, die GmbH bezahlt mich als Community Manager, um euch hier was zu erzählen oder am Stand zu stehen oder sonst irgendwas. 2019 war für uns so ein Meilenstein, da haben wir die ganzen Installationen draußen on-premises auf Docker umgestellt. 2023, seitdem stellen wir auch das ganze Frontend auf Web-Components um. Sehen also auch seit 2001 zu, dass wir auch technisch auf dem technologischen Stand bleiben. Das heißt, wir haben jetzt hier keine super abgehangene Software von 2001 vorliegen, sondern wir sind da schon auf dem aktuellen Stand. So mal so ein bisschen grob so zur Historie. Ihr seht also, von einem freien Projekt ist das dann irgendwann auch unternehmensgestützt angelangt. Es sind heute noch ein paar Entwickler, die auch Code beisteuern, aber das ist nicht mehr allzu viel. Das hat sich mit den Jahren so ein bisschen abgeflaut. Das ist halt für so ein Projekt nicht mehr ganz so einfach, da Leute zu finden, die mitmachen. Zur GmbH habe ich ein bisschen was geschrieben. Ihr könnt euch das hinterher auf den Folien natürlich noch in Ruhe angucken. Wichtig ist aber auch, dass wir für die Business-Kunden Support leisten, aber auch für die Community-Kunden. Das heißt also, eine Firma, die die freie Software einsetzt, den Open-Source-Teil, leisten wir auch Support, wenn es sein muss. Oder was heißt denn sein muss? Machen wir gerne. Ja. Wie gesagt, die GmbH, die stellt mich dann auch noch als Community-Manager. So ein paar Kleinigkeiten, die ich mal so grob wäre, weiß ja jeder, was es ist, und es ist eigentlich auch ziemlich langweilig, man nutzt das nur, aber so ein paar Sachen möchte ich euch eben fix zeigen, die ich interessant finde. Wir haben zum Beispiel eine REST-API, das heißt, ihr könnt von außen das Adressbuch lesen und schreiben. Ihr könnt das gleiche im Kalender machen, Infolog, das war diese Aufgabenverwaltung, da geht auch das gleiche, lesen und schreiben. Mail. Ich kann von außen per REST-API E-Groupware dazu bringen, ein Mail-Verfassen-Fenster aufzumachen mit entsprechend Adressierung, Betreff, Texten und E-Mail-Anhang. Ich kann über die REST-API ein Mail-Verfassen machen, ohne dass ich für sowas dann Outlook nutzen muss. Ja? Das finde ich dann schon ganz interessant. Wir haben also Kunden, die machen das so aus ihrem webgestützten ERP-System, vermailen wir deren Sachen dann. Das Ganze für einen Stundenzettel und diese ganzen Objekte da drin, Aufgaben, Termine und so weiter, die verlinke ich miteinander. Das kann ich über die REST-API auch machen. Benutzerdefinierte Felder. Ich kann ja beliebig in den Datensätzen benutzerdefinierte Felder anlegen, um dann Masken zu haben oder Kartenreiter, und kann da ganz viele Daten hinterlegen, und zwar in allen Bereichen. So sieht ein Standardadressbuch aus, und wenn wir das umgemodelt haben, sieht das so aus. Ganz andere Felder, ganz andere Kartenreiter, das ist für ein Projekt von Jugend forscht aus einem Bundesland. Für die haben wir das gemacht, um die Daten aufzunehmen.
Dankeschön. So. Wer hat auf seinem Handy ein BSD laufen? Ah, die Leute wissen, was gemeint ist. Wer hat auf seinem Handy ein Android laufen? So, weiß jemand, was mit BSD gemeint ist? Apple. So, und der Friedrich erzählt uns, was wir mit Linux auf dem Smartphone machen können. So, bitteschön.
Hi, Ich wollte hier mal ein kleines Thema anreißen, was ich leider gar nicht bis jetzt auf den Chemnitzer Linux-Tagen gesehen habe, und zwar, dass man auch Linux wirklich auf Smartphones verwenden kann. Und zwar, damit meine ich nicht Android. Android basiert ja auch auf dem Linux-Kernel. Allerdings hat da jedes Gerät oder jeder Chipsatz und jeder Hersteller einen eigenen Android-Kernel, den sie für sich modifizieren, und den tun sie dann so für 4 Jahre, wie es Updates fürs Handy gibt, eben auch aktualisieren. Aber irgendwann kommen dann keine Updates mehr und dann ist Free Game für jegliche Vulnerabilities und so, die werden dann einfach nicht mehr gepatcht. Deswegen, kurz nochmal ein paar Dinge, die man eben mit Linux-Smartphones machen kann. Weshalb will man das überhaupt haben? Man hat einfach die Freiheit, die einem Linux auch so gibt. Ich kann mein Linux-Smartphone einfach jetzt in den Computer stecken. Dann macht mir das ein USB-Netzwerk auf und ich kann mich rein SSH'en, kann Dateien übertragen und weiß nicht, ich kann auf meinem Handy einen Server laufen lassen, ich kann mit YouTube DLP YouTube-Videos runterladen, ich kann alle Sachen machen, die ich sonst auch auf meinem Rechner mache. Und deswegen finde ich das einfach ziemlich cool, dass es sowas gibt. Da gibt es jetzt 2 so richtig große Distributionen, also oder eher 2 Arten, so in Linux auf Android zu machen. Einmal gibt es dort PostmarketOS, darüber werde ich heute ein bisschen mehr reden. Und dann gibt es Ubuntu Touch. Ubuntu Touch nimmt einfach den Android-Kernel für das Gerät und sagt, okay, wir nutzen die ganzen Android-Treiber und so, aber das Problem damit ist, man hat halt trotzdem nicht den aktuellen Linux-Kernel und irgendwann wird er halt trotzdem nicht mehr gepatcht. So. Und PostmarketOS nimmt wirklich den Mainline-Linux-Kernel von kernel.org oder zumindest einen, der nah dran ist. Und da bekommt man halt dann kontinuierlich auch seine Updates. Es gibt natürlich auch noch andere Linux-Distributionen, das war jetzt einfach nur so, um diese 2 Macharten so darzustellen. Also es gibt noch zum Beispiel NixOS, gibt es auch für Mobile oder genau. Was funktioniert alles bei PostmarketOS? Man kann anrufen, Bluetooth, WLAN, Kamera, ganz neu. Letzte 2 Jahre kamen einige Geräte dazu, die jetzt auch Kamera-Support haben. Das mehr oder weniger gut, aber das ist jetzt relativ neu. Android-Apps funktionieren auch per Waydroid. Und vieles mehr. Man kann auch viele Applikationen, die man auch sonst auf dem Desktop hat, nutzen. Zum Beispiel, was man auch hat, ist Firefox. Das nutzt einfach den Desktop Firefox mit einem, der ist ein bisschen customized, dass es auf Mobile funktioniert und gut funktioniert, und den kann man dann nutzen. Was nicht funktioniert ist, wenn das Handy im Suspend-Modus ist und man angerufen wird, dann wacht das Handy nicht auf und man bekommt das erst mit, wenn man dann das nächste Mal wieder aufs Handy guckt. Das ist ein bisschen blöd so. Wenn man wirklich seine Anrufe bekommen will, dann kann man das jetzt nicht wirklich verwenden, aber ja. Push-Notifications haben wir auch nicht. Das heißt, ich sehe das persönlich sogar als Freiheit. Also ich will nicht irgendwie die ganze Zeit von irgendjemandem genervt werden. Da muss ich dann erst die App öffnen, um zu schauen, ob mir jemand geschrieben hat. Die Verlässlichkeit ist leider auch nicht so gut. Also manchmal funktioniert das einfach irgendwie was nicht. Der Touchscreen fällt aus oder sowas. Wird eben dran gearbeitet, ist alles Work in Progress, aber ich finde das einfach cool, dass es trotzdem gibt. So, dann FlatHub hat seit kurzem diese On-the-Go-Section. Da kann man dann Apps finden, die eben auch sehr gut auf Handys funktionieren. LibAdWaiter ist das Standard-Toolkit für GNOME-Apps. Das ist dafür sehr gut gemacht, um Apps damit zu machen, die sich auf mobile Bildschirme anpassen. Und ja, das war es eigentlich auch. Hier sind noch ein paar Screenshots. Das ist auch Mobile Config Firefox.
Dankeschön. So, wer hat in der Firma in letzter Zeit oder letzten Jahren VMware eingesetzt? Wer hat eine Nachricht bekommen, dass eure Preise massiv angezogen haben? Was habt ihr dagegen gemacht? So, als nächster ist Markus dann dran. Und wir hören jetzt, was man gegen VMware machen kann. Bist nach ihm dran. Ach so, sorry. Bist als nächster dran. So, viel Spaß.
Ja, hallo, mein Name ist Jonas Stehr. Ich arbeite bei der Thomas Krenner AG, bin auch Proxmox Trainingspartner. Und ich will euch heute einfach ganz kurz in 5 Minuten den Upgrade-Pfad von einem Single-Host bis zum Multiroom-Ceph erklären. Und ja, schauen wir mal, ob es die Zeit erlaubt. Grundsätzlich vielleicht für die, die Proxmox nicht kennen, was für Features kriegt man mit so einer Virtualisierungslösung, die man auch erstmal kostenlos einsetzen kann, wenn man möchte. Snapshotting, KVM-Virtualisierung für Windows, Linux, BSD, aber auch wenn man entgegen der Lizenzrichtlinien könnte man auch einen Mac hochziehen, ne, wer das riskieren will. Ich kann Container machen mit LXC. Da kommt oft die Frage, ja, was ist mit Docker? Macht man in VMs, nicht auf dem Hypervisor selber. Ich kann live migrieren. Geht auch bei Local Storage. Das wissen viele nicht, dass man da nicht ein Shared Storage dafür braucht. Ich kann auch mehrere Single Hosts miteinander eine Live Migration machen. Mit dem wichtigen Punkt aber, dass man dann die komplette Platte kopieren muss. Was natürlich ein bisschen dauert, aber an sich eine coole Funktion ist. Ich kann High-Availability-Clustering machen ab 2 Knoten mit externem Quorum oder ab 3 vollwertigen Knoten. Ich habe flexible Storage-Wahlmöglichkeiten, also auch wenn ihr noch ein NFS oder iSCSI habt, könnt ihr das damit verheiraten. Habt zwar leider ein paar Nachteile wie kein Snapshotting, also vielleicht merken, wenn ihr umziehen wollt zu Proxmox, lieber auf ein Ceph wechseln und nicht auf ein iSCSI oder NFS. Ansonsten, wenn ihr iSCSI und NFS habt, könntet ihr euch mit dem Proxmox Backup Server behelfen, um diese Snapshot-Funktionalität nachzustellen? Genau, es gibt eine Web-UI und es gibt auch mittlerweile einen sehr guten Proxmox Backup Server, der sich nahtlos integriert. Genau, die Ausbauvariante beginnt mit einem Single Node. Also, ihr stellt euch einen Server hin, am besten gleich mit einem HBA und keinem RAID-Controller, denn dann habt ihr mehr Flexibilität. Da habt ihr lokale Platten drin, ihr macht da VMs drauf, Container, LXC oder Docker in VMs und ja. Habt eine coole Kiste, wollt aber dann irgendwann mehr haben, sagt ihr, okay, ich brauche jetzt noch kein Shared Storage und auch keine Hochverfügbarkeit, dann könnt ihr trotzdem mehrere Knoten in eine Web-UI zusammenfassen, ist dann ein Clustering, ohne dass ihr aber das HA-Modul benutzt. Das heißt, jeder Node hat sein eigenes Storage und ja, ihr könnt zwischen diesen dann live migrieren. Die Folie ist mittlerweile ein bisschen veraltet, denn das war damals der Grund, dass man live migrieren kann, müssen die in einem Cluster sein. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Es gibt seit Ende Dezember den Proxmox Data Center Manager in der ersten Alpha. Da könnt ihr zwischen verschiedenen Clustern live migrieren, indem eine Full Copy gemacht wird über QM Remote Migrate. Genau, also das wäre jetzt die Variante, wie man auch live migrieren kann, ohne dass man Clustering mit HA betreibt. Genau, das erste sinnvolle Cluster gibt es dann mit 2 Knoten plus einem externen Quorum. Da hat man dann 2 lokale ZFS-Pools, auf jeder Seite einen Pool und die halten sich über einen Sync-Job asynchron synchron. Und das heißt, ihr habt einen Zeitverzug von ja, 5 Minuten vielleicht zum Beispiel und ihr könnt aber mit dieser Replikation, die von A nach B passiert, oder auch von B nach A, also bidirektional möglich, bereits erste HA-Szenarien umsetzen. Das heißt, fällt ein Node aus, wird die VM mit dem Stand des letzten Syncs auf der anderen Seite gestartet. Und das ist für viele schon ausreichend, für viele aber nicht, weil ihr natürlich dann, wenn was ausfällt, immer mit dem Stand des letzten Syncs startet, somit Datenverlust habt von beispielsweise 4 bis 5 Minuten. Wer das nicht haben will, geht dann eher zu einem 3-Node-Ceph-Cluster, der beginnt ab 3 Knoten. Hat man auch lokale Storages, benutzt man auch einen HBA, kein RAID-Controller, bitte einfach Proxmox merken, kein RAID-Controller ist unnötig. Und im 3-Node-Ceph Genau, hat man mindestens 4 Datenträger je Knoten und speichert dann pro Node eine Kopie. Das heißt, es wird dreifach repliziert, das muss man auch in der im Sizing und in Planung mit einrechnen. Und ja, wird dreifach geschrieben, sequenziell und parallel kann aber von allen 3 Kopien gelesen werden. Also Laserspeed ist da natürlich sehr, sehr gut. Wer damit günstig starten will, kann eine Meshed-Variante zum Beispiel benutzen. Das ist eine Möglichkeit, wie man Proxmox VE mit Ceph ohne Storage-Switcher betreibt. Das heißt, man macht eine Direktverkabelung zwischen allen 3 Knoten von Node 1 auf 2, von 2 auf 3 und von 3 auf 1 und kriegt somit auch ein 100 Gigabit Ceph ohne 100 Gigabit Switcher zum Beispiel umgesetzt. Oh ja, jetzt war ich ein bisschen zu schnell, ne? Dann nehmen wir noch die Zeit. Ja, vielleicht einen Data Center Manager auch mal angucken. Gibt seit Ende Dezember in der Alpha, funktioniert schon sehr gut, hat zum Beispiel auch das QM Remote Migrate und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, auch zum Sizing oder Interesse habt an einem offiziellen Proxmox Training, gerne vielleicht noch kurz bei uns zum Stand vorbeikommen. Wir haben noch ja, ein bisschen Zeit dann.
Dankeschön. On time. So. Dann kommt jetzt der Markus dran. Wer weiß, was ein ESP32 ist? Wisst ihr auch, wo ihr den überall einsetzen könnt? Ich glaube, davon habt ihr noch keine Idee gehabt. Ah. Jetzt geht's los. Ja.
Moin, also ich bin der Markus alias Delta Lima und ich stelle euch mein kleines Kangaroo-Projekt vor, eine ESP-Firmware zur Pflanzenaufzucht. Was soll Kangaroo sein? Eine Open-Source-Software für die ESP32-Familie. Sie soll flexibel einsetzbar sein und plattformunabhängig sein, also auf kein spezielles PCB zugeschnitten. Und sie ist hoffentlich einfach zu bedienen. Meine Motivation war, wir können seit dem 1.4. Lega Cannabis hierzulande anbauen, was erstmal sehr gut ist. Und ich habe mich dann erstmal informiert, was gibt es an Möglichkeiten, dass ich irgendwo einen Sensor hinhängen kann und elektronisch die ganzen Pflanzenbedürfnisse abbilden kann. Dabei wäre auch DIY ganz cool gewesen. Ich habe dann ganz viel über Home Assistant gefunden, aber das war mir ein bisschen zu groß, weil ich nicht noch ein weiteres Tier in meinem Betriebssystem zu haben wollte und ein Raspberry Pi zum An- und Ausschalten einer Lampe ein bisschen Overkill war. Deswegen habe ich geschaut, was es für die Arduino-Ecke gibt und habe da leider kein bestehendes Projekt gefunden, was von meinen Bedürfnissen gerecht wurde. Also habe ich dann entschieden, das dann selber zu machen. Eine Woche nachdem der Bundesrat das Cannabis-Konsumgesetz hat passieren lassen, habe ich dann angefangen, meine Recherche zu beginnen und dann auch die erste Hardware zu entwickeln. Dabei ist mir dann aber im Laufe des Projektes aufgefallen, dass es mehr ein Softwareprojekt ist. Deswegen ist die Hardware heute ein bisschen uninteressant. Die erste Firmware-Version 0.1 war auf mein eigenes PCB zugeschnitten und nur auf den ESP8266 lauffähig. Nachdem ich dann ein bisschen Feedback eingesammelt habe, habe ich entschlossen, okay, die Leute wollen das, die können Hardware selber machen, aber die Software ist für viele das Problem und habe dann angefangen, die Firmware komplett neu zu schreiben und von Anfang an auch auf beiden Plattformen, dem alten ESP und der neuen ESP32-Familie lauffähig zu haben. Dabei war dann auch wichtig, dass halt verschiedene Ausgänge konfiguriert werden können über die eingebauten GPIOs oder über I²C-Module, als auch HTTP-Requests als Ausgänge für Wi-Fi-Steckdosen zum Beispiel. Auch diverse Sensoren sollten unterstützt werden, sodass man dann halt wirklich frei ist, was man für Daten erheben möchte und mit was für Sensorwerten man seine Aktoren steuern möchte. Genau, den Rewrite habe ich dann im Oktober 2024 begonnen. Und dabei dann auch von Anfang an auf etwas modernere Bibliotheken als in meiner ersten Version gesetzt. Hier namentlich erwähnt der ESP Async Web Server und für das Speichern der Konfiguration und später auch noch von Sensormetriken dann LittleFS. Stand heute, Version 0.2 ist noch nicht ganz fertig, aber Stand heute ist schon das Grundgerüst da, sodass dann Ausgänge und Sensoren angelegt werden können und auch die Ausgänge anhand der Sensoren gesteuert werden können. Auch unabhängig der Sensoren, falls man das möchte. Die Unterstützung für I²C Realtime Clocks ist auch schon implementiert, sodass, falls der Strom mal ausfällt, weil ich mir die Zeit über NTP hole und dann zum Beispiel die Fritzbox länger braucht als der ESP, dann auch das Zelt oder der Controller weiß, wie spät es ist, um dann halt nicht aus Versehen ungeplanten Licht anzuschalten, weil dann, das stresst dann die Pflanze und das ist für uns Konsumenten, wir wollen ja die Blüten haben, nicht gut, weil sonst gibt es Samen. Die Sensordaten können Stand heute schon als JSON abgerufen werden. Was noch nicht implementiert ist, ist ein Dashboard, wo dann die ganzen Sensormetriken angeschaut werden können. Und auch noch nicht fertig ist, dass man sich so anhand von Formeln Werte berechnen kann, wie die VPD, das ist das Dampfdruckdefizit der Blätter. Das ist interessant, damit dann die Pflanze nicht zu sehr Wasser absondert anhand von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Genau, das ist eine Liste der bereits unterstützten Sensoren. Und eine kurze Liste von unterstützten Ausgängen. Da ist für einige interessant, die bereits schon ein Grow-Equipment haben. Der vierte Sensor, der GP8403, das ist ein DAC, der 0 bis 10 Volt ausspucken kann. Damit kann man dann halt bestehende Lüfter oder Lampen halt direkt schon steuern, weil das ist ein Industriestandard für solche Geräte. Wie schon erwähnt, WLAN-Steckdosen können auch angesteuert werden. Es sollen auch noch weitere Dinge dazukommen. Da weiß ich aber noch gar nicht, was ich alles vielleicht noch haben möchte. Das könnt ihr mir dann vielleicht noch sagen. Hier ist mal ein Screenshot von der alten Version, von meinem ersten Gehversuch, wo man so ein bisschen auch sehen kann, wo ich wieder hin möchte mit der neuen Version. Also das habe ich hier noch nicht. In der neuen Version, jetzt einfach nur so ein bisschen, dass ihr ein Bild davon wortwörtlich bekommt, kann man halt einstellen, was man haben will. Man kann hier sehen, dass halt Sensoren frei konfiguriert werden können. Es können bis zu 16 Sensoren Stand heute angelegt werden. Das ist so ein bisschen hardwareabhängig. Der ESP32 könnte ein bisschen mehr. Und Ausgänge können definiert werden, Firmware-Update und genau. Das war's auch schon. Dankeschön.
Sehr schön. So, was ist denn der älteste Rechner, den ihr bei euch irgendwo im Zoo rumstehen habt? Sagt mal eine Jahreszahl. Was dein Datum zeigt, ist mir egal. Wann wurde der hergestellt? Okay, dann könnt ihr beide euch gleich austauschen. So, bitteschön.
Hört mich jetzt besser? Okay, ich bin aus dem Südwesten, ich hoffe, er versteht mich trotzdem. Also, na egal. Jedenfalls, mein Name ist Justin Attergei, ich bin von Section 77. Wir sind der Makerspace in Offenburg, also zwischen Karlsruhe und Freiburg, an der Grenze zu Frankreich. Und wir haben einen ziemlichen Schwerpunkt auf 3D-Druck. Und so kam es, dass ein Bekannter von mir, der ist Lehrer an der Gewerbeschule, gesagt hat, Mensch, wir haben hier einen Drucker, einen 3D-Drucker, einen älteren, der ist jetzt 15 Jahre alt, der hat mal 40.000 Euro gekostet und der hat jetzt einen Defekt und wir haben einen Kostenvoranschlag, 5.000 Euro, den schmeißen wir jetzt weg, wollt ihr den haben? Und dann habe ich gedacht, wir haben schon genug Drucker, aber schick mal, was geht's denn? Ne? Dann habe ich gesagt, also das ist kein Rechner, das ist der Drucker. Ja? Okay, so, hat er ein Foto geschickt und habe ich gesagt, ja, wie Abmessung? Sagte, ja, so 70 auf 100 auf 100, so irgendwie schon groß, aber weiß ich auch nicht. Ja, was wiegt er denn? Ja, so circa 70 Kilo. Merkt euch die Zahl, ne? Okay, also gut. Das klingt witzig. Okay, also sind wir hingefahren, das ist ein Ford S-Max, der hat keinen so ganz kleinen Kofferraum, aber also der Drucker macht sich ganz gut da drin, breit. Und also haben wir das Ding geholt und dann also auch vor der Tür. Das ging jedenfalls und also im Hintergrund seht ihr einen Ultimaker 2. Das ist auch kein Hosentaschendrucker, aber der ist recht schmächtig im Vergleich. Und da steht er jetzt bei uns im Makerspace und hier ist auf der Rückseite, da ist ein Witz versteckt, vielleicht seht ihr ihn schon, aber ihr seht hier jetzt die ganze Liste der Patente, die es da gibt. Weil jetzt muss man sagen, dass der Hersteller Stratasys, das ist der Erfinder des filamentbasierten 3D-Drucks. Die haben in den 80ern viele Patente, registriert, glaube ich. Gell? Ja, kenne mich nicht so aus mit Patenten, sorry. Und die sind Ende Nullerjahren ausgelaufen und Ende der Nullerjahre hat ein englischer Professor, Andrew Boyes, gesagt, wenn die ganzen Patente jetzt auslaufen, da lässt sich doch was mitmachen, da ist Potenzial. Und der hat das RepRap-Projekt gegründet und falls ihr davon noch nichts gehört habt, man kann sagen, alle 3D-Drucker, die also filamentbasiert und unter 10.000 Euro sind, gehen auf diese beiden Punkte zurück. Also Stratasys ist als Erfinder, als patentiert und so weiter, ne? Und dann später RepRap. Das kann man ganz grob so sagen. Also das heißt, das hat so geklungen, als wäre es mal an der Zeit, dass man den auf eine Hardware und auf eine Software konvertiert. Ne? So habt ihr den Witz entdeckt. Das hier, ne? Also ich bin froh, dass wir das nicht wussten, weil das hätten wir ja nie geschafft. Ne? Aber dann war er schon da, dann war es erledigt. Ne? Gut, also das heißt, wenn man die Rückseite aufmacht, dann ist da ein bisschen Elektronik drin. Wenn er genau hinschaut, seht ihr hier auch diese Kühlkörper. Das ist der Linux-Rechner mit Red Hat 5, nicht Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat 5, 15 Jahre, ist klar, VGA und alles. Also wir haben jedenfalls alles rausgerissen, weil sich gezeigt hat, proprietär. Und die haben damals schon diese Kartuschen mit Chip und so weiter und so fort. Ne? Egal. Also die verkaufen die Kartuschen auch heute noch zum Zehnfachen dessen, was das Material eigentlich wert ist. Also, na gut, Patente, das heißt, das haben wir ersetzt durch das. Also das ist im Wesentlichen ein Raspberry Pi, 24 Volt, aber im Prinzip ein Raspberry Pi und ein normales Controllerboard für so einen 3D-Drucker. Da haben wir so eine Grundplatte entworfen und gedruckt. Und hier war es noch auf dem Stuhl, so als Test. Lauf, kriegen wir die Drucker, die Motoren überhaupt zum Laufen. Es sind keine NEMA 17, es sind NEMA 23, keine Ahnung. Versuch macht klug, hat geklappt. Und eingebaut sieht es dann so aus. Die Platine links, die ist Stand heute ausgebaut. Das heißt rechts die beiden, unten die Netzteile haben wir drin gelassen, die sind ganz praktisch. Die beiden Platinen machen jetzt eigentlich alles. Und die Frage war, was wird aus dem Drucker? Weil der Kollege hat gesagt, du bist verrückt, das Ding zu holen, das wird ja eh nie fertig. Und ich habe gesagt, ja, da hast du recht, also wird dir von hier eine Deadline. Und wenn die Deadline überschritten ist, dann machen wir was anderes draus. Kühlschrank, Mikrowelle, Backofen, weiß ich nicht. Okay, also jedenfalls ist seit 2 Wochen klar, der Plan A wird verwirklicht, weil er druckt tatsächlich, hurra. Und das war der erste Druck, den wir gemacht haben, noch auf dem luxuriösen, Crepe-Bett. Ne? Also gut. Wir wollten sicher sein, dass wir das Kunststoffbett nicht gleich kaputt machen und so weiter. Der Druckkopf, den haben wir so ein bisschen, getauscht, weil der war ja auch kaputt. Und das ist der erste Würfel, den wir damit gedruckt haben. Da ist so deutliche Under-Extrusion noch, aber das lag es gibt jemanden, der 285er mit Multimaker und so weiter druckt. Egal. Jedenfalls, wenn man es richtig einstellt, kommt da was Ordentliches bei raus. Also das war der erste Druck. Inzwischen läuft er. Inzwischen hat er auch noch einen schöneren Würfel gedruckt. Und der aktuelle Stand sieht in etwa so aus. Links sind die Dinge, die wir schon haben. Rechts sind die Dinge, die wir noch machen wollen. Mal sehen, wie weit wir kommen. In welcher Zeit. Und wenn ihr Interesse habt daran, wenn ihr da irgendwie mal in der Gegend seid und das mal sehen wollt oder selbst sowas habt, schickt mir eine Mail. Danke.
Gut, das toppt natürlich jeden Rechner von 1970. Und da ganz hinten habe ich gerade schon den nächsten Kunden für den nächsten und letzten Vortrag gehört. Lass mich mal gucken. Schaffst das.
Also ich bin mega aufgeregt. was hat das Keeper mit einem Lightning Talk zu tun? Werdet ihr euch jetzt bestimmt fragen, aber ihr werdet es gleich sehen. Was? Ja, ich beeile mich. wer hat denn schon mal sein Kind im Keeper abgegeben? Oder plant es vielleicht noch abzugeben? Sehr gut, sehr gut. Sind doch ein paar. Der Nachwuchs von unserem Keeper sind die, die vielleicht hier irgendwann sitzen oder selber Vorträge halten oder auch draußen im... Mithelfen. Danke. Ja, sie sind halt im Keeper groß geworden. Wie zum Beispiel auch unser Sohn, der mit 3 Monaten das erste Mal im Keepa war, dann Vorträge mit 14 Jahren gehalten hat und jetzt mit 16 auch wieder einen Vortrag gehalten hat. Ja, die Kinder sind halt die irgendwann die Helfer, Betreuer, Vortragende oder auch Besucher dieser Chemnitzer Linux-Tage sind. Dafür wird auch einiges für eure Kinder geboten. Eine Ganztagsbetreuung mit viel Verpflegung. Sie sind gut verpflegt bei uns. Sie können ganz viel spielen. Sie haben eine Ausruhmöglichkeit auf Sitzsäcken. Sieht man jetzt leider nicht. Wir hatten dieses Jahr ganz viele Sitzsäcke. Also ist schon schön bei uns. Und ich hatte auch wieder ein super Team dieses Jahr, was ich auch noch ganz kurz hier euch zeige, möchte ich nochmal recht herzlich Danke sagen, denn ohne dieses Team würde es gar nicht funktionieren. Ja, und heute hat uns sogar nette Post aus dem Haus erreicht. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, auch die Post kam bei uns an. Ich würde einfach mal sagen, bringt eure Kinder zu uns ins Keepa, denn die Kinder sind die Zukunft der Kinder, der Chemnitzer Linux-Tage. Denn ohne die Kinder können die Eltern nicht herkommen. Genau. Also bringt sie nächstes Jahr einfach und gibt sie bei uns im Kinderparadies ab. Vielen Dank. Ich bin mega aufgeregt, sage ich nur.
Du hast noch ohne Ende Zeit. Nein, das ist eine Stunde. Okay. Ich brauche den anderen Vortrag. Das hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Das war's mit Lightning Talks. Das war's mit den Chemnitzer Linux-Tagen. Schön, dass ihr hier wart. Bis zum nächsten Jahr.